Ich definiere mich als Frau.
Non-binary.
Asexuell.
Queer.
Ich definiere mich als lesbisch.
Ich heiße Martina, bin 39 Jahre alt, lebe seit 2001 in Freiburg. Von Beruf bin ich im Bereich Sport, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig und ich definiere mich als lesbisch.
Hi Martina.
Hallo Eva.
Du definierst dich nicht schon immer als lesbisch, oder? Seit wann definierst du dich denn so?
Ich definiere mich seit 4 Jahren als lesbisch. Davor hätte ich wahrscheinlich jedem gesagt, ich bin hetero.
Und du wirst uns heute deine Geschichte erzählen eines späten Coming-outs. Man sagt zu den Leuten auch Late-Bloomer, ne? Das ist eigentlich ganz süß. Mhm. Leute, die erst spät zur Blüte, zu ihrem wahren Selbst kommen. Gleich mal eine knifflige Frage am Anfang, wo du ein bisschen kreativ werden kannst. Angenommen, dein Leben, deine Biografie wäre ein Buch oder ein Film. Hättest du da einen passenden Titel dafür? Mach mal ein Beispiel. Lieber spät als nie.
Lieber spät als nie? Das hört sich schon mal ganz gut an. Aber ich würde auch so ein bisschen in die Richtung gehen, dass man seinen Weg, seinen eingeschlagenen Weg zu jeder Zeit noch ändern kann. Das ist jetzt nicht so fluffig. Oder vielleicht sagen wir es doch einmal falsch abgebogen und zurück.
Hui, okay. Da ist jetzt ein bisschen eine Wertung drin mit dem falsch abgebogen. Also vielleicht fangen wir mal von vorne an. Du hättest dich bis vor 4 Jahren noch als hetero definiert, wenn man dich gefragt hätte. Und das hättest du ja nicht einfach so ins Blaue reingesagt, sondern du warst tatsächlich mit einem Mann auch zusammen.
Genau, ich war verheiratet und habe mit ihm 2 Kinder. Genau, und habe allerdings quasi schon als Jugendliche irgendwie so ein bisschen mich in eine Frau verguckt gehabt. Daraus wurde aber nichts. Und ehrlich gesagt bin ich schon ganz schön katholisch-konservativ erzogen worden. Und deshalb waren irgendwelche queeren Lebensentwürfe einfach überhaupt nicht so in meinem Kopf drin. Und dann war ich quasi total erleichtert, als ich mich dann irgendwann Hals über Kopf in meinen späteren Mann verliebt habe, dass ich ja doch ganz normal bin.
Fandst du das selber auch falsch, so von deiner Überzeugung her, lesbisch zu sein?
Nee, ich fand es nicht falsch, aber mir haben irgendwie so schlichtweg auch so ein bisschen die Role Models gefehlt. Also ich kannte damals tatsächlich nur Hella von Sinn und die finde ich lustig, aber die war für mich jetzt nicht mein Vorbild, oder? Da dachte ich, nee, also so bin ich nicht.
Aber als du dann damals schon so ein bisschen dich verguckt hast, das hat dich dann noch nicht total verwirrt und hatte noch keine Konsequenzen für deine Identität.
Nee, und es war, die Frau war damals auch um einiges älter als ich und ich konnte mir damals auch irgendwie ganz gut einreden, dass das vielleicht auch so ein mütterliches, vielleicht finde ich die einfach nur so liebenswert und vielleicht steht die mir einfach so nur nah, ohne dass da ein sexuelles Verlangen dabei wäre. Ja.
Wie alt warst du denn, als du dann geheiratet hast?
Da war ich 23.
Sehr jung, ne?
Ja. Ja, also so im Nachhinein würde ich schon sagen, dass es ein Stück weit vielleicht schon auch so ein, okay, jetzt mache ich einfach Nägel mit Köpfen und das bin ich dann. Also es war so, also ich war damals auch tatsächlich total in meinen späteren Mann verliebt und das hat alles gepasst und dann war es aber auch so, also es hätte eigentlich eine Zeit gegeben, da hätte ich mich mit dem Lesbischsein auseinandersetzen können und dann kam er dazwischen und dann musste ich es irgendwie nicht. Und dann war es auch okay. Ja.
Ab wann war es denn nicht mehr okay und wie hast du das gemerkt?
Ich kann es nicht so ganz definieren. Also vielleicht so in den letzten 10 Jahren, dass ich immer wieder dachte so, oh krass, irgendwie gucke ich mir eigentlich viel lieber Frauen an oder auf der Straße fallen mir immer Frauen auf. Und dann kam schon auch nochmal so diese innere Auseinandersetzung, ja, was war das damals? War das vielleicht doch mehr? Und ja, was ist das Leben jetzt? Also bin ich damit zufrieden oder bin ich es nicht? Und ich konnte mir lange Zeit sagen, nee, wir haben eine lustige Partnerschaft, wir sind eine schöne kleine Familie, das passt alles. Und dann kam das irgendwie so mit der Zeit, dass ich gemerkt habe, boah, aber irgendwie, ja, ja, irgendwas schlummert da in mir, irgendwie, irgendwas ist da noch total auf der Suche. Und ich kam da in so einen Gedankenstrudel rein, dass ich halt, ja, quasi immer wieder damit konfrontiert wurde und mich auch immer wieder hinterfragt habe, warum finde ich denn die Freundin, die eigentlich nur eine gute Freundin ist, jetzt zunehmend irgendwie auch sexuell spannend.
Das war deine beste Freundin, in die hast du dich dann verliebt?
Ja.
Aber du warst nicht von Anfang an in sie verliebt, das heißt, ihr wart erst befreundet und dann plötzlich ist es so, kam das so hoch?
Ja. Ja, das war tatsächlich irgendwie so, also wir waren schon immer saumäßig dicke und haben dann eine Zeit lang uns aus den Augen verloren gehabt und dann haben wir uns wieder getroffen und dann war, konnten wir eigentlich quasi an der Enge dieser Freundschaft gleich wieder anknüpfen und ja, und haben uns einfach sehr, sehr oft gesehen und irgendwann musste ich mir dann eingestehen, puh, ich glaube, ich habe mich verliebt. You and me were always with each other. Before we knew the other was ever there. You and me, we belong together. Just like a breath needs the air. I told you if you called, I would come running across the highs and lows and the in-between. You and me, we've got 2 minds, I think as one, and our hearts march to the same beat.
Es hat aber dann noch eine Weile gedauert, bis du ihr das erzählt hast, oder? Geschweige denn deinem Mann. Also das war ja erstmal für dich so ein sehr schwieriger Prozess. Was ist dann passiert in dir?
Also tatsächlich war das dann so, dass ich auch da mit mir selbst wieder sehr moralisch war und irgendwie so gedacht habe, okay, ich merke, da ist was, aber das darf eigentlich nicht sein. Und dann habe ich das Ganze nochmal so 1-2 Jährchen versucht zu verdrängen, bis dieser Verdrängungsmechanismus mich irgendwie tatsächlich krank gemacht hat, also glaube ich im Nachhinein. Also ich hatte dann irgendwann so einen körperlichen Zusammenbruch und die Ärzte hatten die Vermutung, es könnte ein Gehirntumor sein oder Multiple Sklerose, weil mir tatsächlich, ich konnte auf einmal nicht mehr gehen, ich hatte keine Gefühle mehr in den Händen. Und ich lag dann damals im Krankenhaus und dachte so, puh, also okay, wenn ich jetzt wirklich so eine krasse Krankheit habe, dann habe ich mein Leben nicht komplett gelebt. Und gleichzeitig dachte ich auch, nee, ich habe nichts. Ich glaube, das ist tatsächlich der Körper, der quasi von der Seele jetzt mal so einen kleinen Tiefschlag gekriegt hat, damit ich mich endlich auseinandersetze. Und so war es dann auch. Man hat nichts gefunden. Ich war quasi topfit.
Gut, du hattest es für dich dann klar.
Ja, es war dann nochmal so ein Prozess zwischen, ich habe es für mich klar und also ich bin dann tatsächlich für ein paar Tage in ein Schweigekloster gegangen und Und dachte, auch da dachte ich dann aber nochmal, okay, ich gehe jetzt schweigen und dann mache ich auf diese ich liebe jetzt eine Frau-Geschichte, mache ich einen Deckel drauf. Also keine Ahnung, warum ich dann wieder damit anfangen wollte, hetero sein zu wollen. Auch da war ich ja jetzt dann schon mal nah dran, aber dann ging ich schweigen und dachte, ich mache da einen Deckel drauf. Und dann wurde es im Schweigen aber ganz schön laut in mir drin so und ich habe tatsächlich erkannt, nee, also jetzt gehe ich die Sache an und so kann es nicht mehr weitergehen. Ja.
Gut. Wir beschleunigen jetzt mal ein bisschen. Ja. Bisschen weiß ich auch schon von deinem tollen Podcast. Das erzählen wir nachher auch noch. Du hast es dieser Freundin erzählt. Mhm. Sie hat die Liebe nicht erwidert. Trotzdem war für dich der Weg irgendwie klar, dass du den jetzt weitergehst. Mhm. Was ist dann als nächstes passiert? Also wann hast du es dann deinem Mann auch erzählt, als du dir ja völlig sicher warst?
Mhm. Ich habe es erst der Freundin quasi so gestanden und die hat es nicht erwidert und dann dachte ich, oh krass, das ist jetzt aber irgendwie schräg, dass ich es ihr gesagt habe und ihm nicht. Und dann habe ich dann nochmal so ein paar Tage gebraucht, um irgendwie den passenden Moment zu erwischen, der ja für so ein Thema und so eine Aussage auch eigentlich nie passt. Und ja, genau. Und dann habe ich es ihm an einem Abend einfach gesagt, was Phase ist, dass ich mich in sie verliebt habe und dass ich es ihr auch gesagt habe und dass ich jetzt irgendwie komplett verwirrt bin und gerade nicht weiß, wie es mit uns weitergeht. Ja.
Wie ging es denn weiter?
wir haben dann quasi miteinander ausgehandelt, dass, also für ihn war das jetzt irgendwie keine Situation, wo er gesagt hat, okay, damit ist für mich jetzt die Ehe gescheitert oder beendet, sondern er hat einfach gesagt, ja, nimm dir die Zeit, um dir klar zu werden, was du willst, was du fühlst, was es irgendwie noch mit mir bedeutet und das habe ich dann gemacht. dann habe ich erstmal alle L-Word-Folgen durchgeguckt, um mir mal ein paar andere Role Models als Hella von Sinnen anzugucken. und dann war es aber auch immer so, dass ich quasi so mit ihm besprochen hatte, dass ich ihm jetzt nicht permanent irgendwelche Updates gebe, sondern wir immer mal wieder sprechen, wenn ich das Gefühl habe, okay, es geht jetzt in irgendeine Richtung weiter. Und ja, und dann fing ich auch an, in Freiburg hier die queere Szene mir so ein bisschen mehr anzuschauen. Genau.
Und da hast du dann deine jetzige Ehefrau getroffen?
Ja, das hat ein bisschen gedauert.
Ja, wir machen ja ein bisschen Zeitraffer. Ja. Jetzt nicht jede Bar 3 aufzählen. Nee, aber Bar 3 war so eine Adresse, oder? Wo du hingegangen bist?
Ja, Bar 3 war eine Adresse und im Waldsee.
Schwules Dance,
genau. Und und bei den Lesbenfilmtagen, aber da habe ich mich ganz schön verloren vor. Da kam ich mir ganz schön verloren vor.
Also eines Tages, nachdem du schon ganz viel aus warst und die ganz viel angeguckt hast und auch mal ja schon ein bisschen geflirtet hast, aber so richtig gefunzt hat es dann nicht. Ja. Dann hast du Antje getroffen.
Dann habe ich Antje getroffen, genau. Auf einer nicht ganz so tollen Party, weil da nicht so viele waren. Und das war auch eine Reihe, die gibt es gar nicht mehr. Genau. Da traf ich sie und das hat so komplett alles auf den Kopf gestellt, weil ich das Gefühl hatte, boah, genau, es tritt jetzt genau das ein, was ich immer dachte, dass wenn mal die richtige Frau um die Ecke kommt, dann wird meine Ehe mit meinem Mann keine Chance mehr haben. Und so war es dann auch.
Woher wusstest du so schnell, dass es die richtige ist?
Das klingt ziemlich abgefahren. es war tatsächlich irgendwie so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Und das konnten wir beide selbst nicht so richtig einordnen. Oder dafür fühlten wir uns auch zu alt und zu reif und weise, als dass das tatsächlich so sein könnte. Aber es hat sich dann ja innerhalb von wenigen Wochen, Monaten herauskristallisiert, dass tatsächlich irgendwie alles passt und alles toll ist. Und ja, dann war es so.
Okay, total verliebt, Wolke 7 einerseits. Mhm. Andererseits kam jetzt aber vielleicht auch Angst mit ins Spiel, weil es hatte ja jetzt dann auch Konsequenzen.
Ja, das stimmt. Wobei Angst, würde ich sagen, also ja, ich hatte vor allem großen Respekt, es meinen Kindern zu sagen. Für mich war der Schritt, meinem Mann zu sagen, dass es so nicht weitergehen kann und dass es das Eheende ist, der war auch schwierig, aber der war irgendwie so, der war für mich ziemlich schnell ganz klar und den konnte ich auch gut gehen. Und es den Kindern zu sagen, das hatte tatsächlich sehr viel mit Verlustangst zu tun und auch ja, einfach auch von anderen Beispielen von Late Bloomers, die tatsächlich ja, richtig Probleme danach auch bekommen haben. Ich meine, ja, ich würde mal sagen, vor 20, 30 Jahren, da haben die lesbischen Frauen dann die Kinder noch weggenommen bekommen. Und also so weit und so schlimm habe ich nicht gedacht. Aber ich hatte tatsächlich die Angst vor sozialer Ausgrenzung und was das dann wiederum mit meinen Kindern machen könnte. Ja.
Wie haben Sie denn reagiert?
Süß.
Wie alt waren Sie denn zu dem Zeitpunkt?
Zu dem Zeitpunkt waren Sie 11 und 9. Es war nicht die Frage, dass es jetzt eine Frau ist, mit der ich zusammen bin, sondern sie waren natürlich einfach schockiert und traurig darüber, dass es halt Mama und Papa so nicht mehr gibt. Ja, und aber ansonsten waren sie total cool und offen und interessiert auch an Antje und ja, waren ihr gegenüber auch direkt offen und wollten sie kennenlernen.
Denkst du, es wäre einfacher gewesen, wenn sie älter gewesen wären oder schon aus dem halb ausgezogen?
Also ich habe mich
mit den Verlustängsten.
Ja, ich habe mich damals beraten lassen bei der Rosa Hilfe, wie man so einen Schritt angeht und auch mit der Kinderärztin damals gesprochen und von beiden Seiten kam schon das Feedback, dieses Vorpubertäts- oder Pubertätsalter ist jetzt tatsächlich eigentlich mit das schwierigste Alter, in das ich da reinschlitter mit meinem Coming-out. Ja, es ist spekulativ. Also letztendlich ging es ja gut. Mittlerweile denke ich, ach Mensch, ich habe die ja selbst erzogen und ich habe die ja auch immer offen erzogen. Und im Nachhinein kann ich mir auch gar nicht mehr so arg vorstellen, warum ich denn so Angst hatte, dass die komplett negativ reagieren könnten.
Was haben deine Eltern denn gesagt?
Ja, meine Eltern hatten damit tatsächlich erstmal zu kämpfen. Ja, also da ging es mir aber auch so, dass ich dachte, okay, das ist quasi so jetzt ihre Verantwortung, was sie mit der Information machen. Aber ja, also eben meine Mama ist sehr katholisch und das war also schon Trennung oder Scheidung wäre, glaube ich, hart für sie gewesen. Aber als ich dann quasi noch gesagt habe, ja, außer der Scheidung gibt es da eben noch eine Frau. War das schon was, wo sie einige Monate gebraucht haben? Mein Papa, ehrlich gesagt, weiß ich es bis heute nicht. Also er ist ganz normal zu mir und auch ganz nett zu Antje. Aber wir haben nie wieder darüber gesprochen. Und für meine Mama ist es so, die macht so ihre kleinen Schrittchen. Also die die baut sich so ihre Realität und damit sie es auch mit ihrem Glauben übereinkriegt. Und ja, mit der, da kommt so immer mal wieder in Telefonaten, dass ich merke, oh, da ist Redebedarf und dann reden wir ein bisschen drüber und dann ist aber wieder gut. Aber die ist mittlerweile auch echt so eine, das hat mich total gefreut, da hat sie mir ganz stolz berichtet, dass sie, die wohnen in einem kleinen Dorf und irgendwie gab es da einen 80. Geburtstag und dann hat irgendeine Frau rumgestockst so ein bisschen, oh ja, wir haben dieses Jahr auch noch eine Hochzeit und mein Sohn heiratet einen Mann. Und dann hat meine Mama quasi so das Gefühl gehabt, hey, da kenne ich mich aus. Und ist da so zur Seite gesprungen und hat gesagt, das ist doch toll. Und meine Tochter hat auch ihre Freundin geheiratet. Und das ist ja heutzutage alles nicht mehr so schlimm. Ja. Und dann hat sie auch berichtet wie schön das dann war, dass sie gesehen hat, wie sehr das dieser Frau geholfen hat, dass da keine Verurteilung stattfindet oder komischer Blick, sondern dass da jemand kommt und sagt, ja, kenne ich, ist doch okay. They say everything, it happens for a reason. You can be flawed enough, but perfect for a person. Someone who will be there for you when you fall apart. Guiding your direction when you're riding through the dark. Oh, that's you and me.
Okay, jetzt wissen alle Bescheid. Die Kinder fangen an, Antje kennenzulernen. Ihr genießt euer junges Glück. Trotzdem waren die Bedingungen ja noch schwierig. Du hast noch mit deinem Mann zusammengelebt und den Kindern. Ja. Was war da der Plan? Also ihr hattet dann eine WG sozusagen, ne?
Genau.
Eine Eltern-WG.
Wir hatten dann erstmal eine Eltern-WG, weil es für uns irgendwie auf der einen Seite so ein logischer Schritt war, um den Kindern diese Trennung auch ein bisschen zu erleichtern. Andererseits auch, wir kennen alle die Wohnungssituation in Freiburg. Das ist so schnell, findet man keinen bezahlbaren Wohnraum. Und ich hatte am Anfang schon auch so ein bisschen noch die Illusion, dass das für die Kinder noch länger gut gehen könnte. Hab aber dann so nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr gemerkt, nee, also das ist irgendwie dann ein Konstrukt irgendwann nur noch gewesen, der vor allem mich irgendwie in eine komische Position gebracht hat, weil so im Umfeld, die Menschen haben mich immer noch als die Frau wahrgenommen, die immer noch bei ihrem Mann wohnt. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, nee, das will ich nicht. Also irgendwie hatte das so einen Touch von, Antje ist halt das Add-on und darauf hatte ich keinen Bock.
Wie ist sie denn mit der ganzen Situation umgegangen? Es war ja sicher auch nicht einfach.
Ja, da kann ich auch echt nur den Hut ziehen. Und sie hat mich einfach in der Anfangszeit komplett auch mit meinen Ängsten aufgefangen und war so komplett positiv und stark und hat sich auch sehr zurückgenommen und einfach, ja, war sehr offen gegenüber, welche Schritte wir gemeinsam gehen wollen. Und trotzdem, also gerade im Nachhinein, als wir dann zusammen gelebt haben und jetzt ist es ja schon 4,5 Jahre her und wir reden da oft drüber, wird mir schon auch deutlich, wie viel sie damals investiert hat oder auch teilweise gelitten hat und ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ja.
Das heißt, ihr müsst jetzt auch immer noch das aufarbeiten, die Zeit?
Nie so richtig aufarbeiten, aber wir schwelgen manchmal in Erinnerungen und dann wird uns teilweise klar, dass ich eine andere Sicht auf die Zeit habe als sie. Und das ist manchmal ganz spannend und für mich sind das manchmal auch echt neue Erkenntnisse, wo ich dann merke, boah, ich war dann in der Zeit trotzdem noch so angespannt und so absorbiert und auf mich selbst konzentriert und dass das mit den Kindern alles läuft, dass ich so ihr Leiden, sage ich jetzt mal, oder so ihr, ja, ihr Zurücknehmen, damit das Ganze funktionieren kann, gar nicht immer richtig wahrgenommen habe. Ja.
Wie ist denn jetzt der Status quo? 2020
war ich wieder schnell im Nägel mit Köpfen machen und wir sind verheiratet. Die Kinder leben im Wechselmodell, eine Woche bei uns, eine Woche bei ihrem Papa. Und ja, wir sind eine bunte Patchwork-Familie, wo es hin und wieder mal knirscht, aber ich denke, alles in allem machen wir es ganz gut.
Das klingt nach einem Happy End.
Ja, würde ich sagen.
Kennst du denn noch andere Leute, Männer, Frauen, die so eine ähnliche Erfahrung gemacht haben? Bist du da in Kontakt?
Also bis zu meinem Coming Out kannte ich einen Mann. Das war so im weitläufigen Freundeskreis. Und da lief es damals aber eben nicht so toll ab. Und er war für mich immer so ein bisschen zwischen... Er ist mein Vorbild, weil irgendwann hat er es ja geschafft. Und aber so wie die Familie es gelöst hat, war es dann auch immer so ein bisschen, okay, da kann ganz schön was auf einen zukommen. So. Jetzt, Stand heute, hatte ich mir irgendwann überlegt, dass ich Menschen, denen es ähnlich geht wie mir, helfen möchte und habe deshalb einen Podcast gegründet, Queer is Near. Und da habe ich meine Geschichte komplett erzählt und darüber haben sich ganz viele HörerInnen gemeldet und über ihr spätes Coming Out oder vielleicht auch im Moment noch nicht Coming Out, aber dass sie auch auf dem Weg sind. Da war ich überwältigt, wie viele Menschen sich innerhalb von einem halben Jahr gemeldet haben, die gesagt haben, mir geht's ähnlich.
Wie kann ich den Podcast denn hören?
Also, den kann man bei den gewöhnlichen Podcast-Anbietern hören oder man geht auf www.queer-is-near.com. Das ist die Website. Genau, da erfährt man auch noch ein bisschen mehr über mich. Und da kann man alle Folgen nachhören sozusagen.
Sind 13, oder mittlerweile?
13 Folgen.
13, ja. Wo es nur um dich und deine Geschichte geht. Also wir haben jetzt quasi in 25 Minuten das abgehandelt, was du da in 13 Folgen jeweils in 20 Minuten. Also wir haben es ein bisschen gestrafft.
Ja.
Dass, wenn man das nochmal ganz en Detail wissen möchte, genau, empfiehlt es sich auf jeden Fall da reinzuhören.
Ihr Erleben.
Was würdest du denn abschließend den Leuten raten, die jetzt so für sich spüren, oh, ich bin hier in so einer heterosexuellen Kleinfamilie, aber irgendwas stimmt hier nicht, irgendwie ist es, glaube ich, doch nicht so mein Ding, ich fühle mich doch zum gleichen Geschlecht hingezogen. Was sagst du denen?
Also, ich finde, es ist wichtig, dass man für sich selbst Klarheit schafft und tatsächlich ganz genau sich selbst kennenlernt und wissen will, wer bin ich. Und ich kann sagen, auch wenn mein Weg sehr lange war und teilweise sehr schmerzhaft, dass er sich absolut gelohnt hat und dass es Mut kostet, aber in meinem Fall hat sich das bezahlt gemacht.
Vielen Dank, Martina, für deine Geschichte.
Gerne, danke, dass ich sie erzählen durfte.
Und wer mehr wissen möchte, Queer is Near.
Genau.
Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti.
Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. Mit freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg sowie der Geschäftsstelle Gender und Diversity der Stadt Freiburg.